Einschulung. Welch aufregende Zeit für Kinder und Eltern. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt. In unserer Familie vollzieht sich gerade der nächste Schritt. Die nächste Familienphase beginnt, nämlich das Ende der Schulzeit unserer Kinder. Einer ist schon fertig, einer wird es in einem Jahr und der dritte braucht zum Glück noch ein bisschen. Das heißt, wir haben noch Zeit, uns mit dem Gedanken anzufreunden, wie das ist, dann irgendwann keine Schulkinder mehr zu Hause zu haben. Aber vielleicht haben wir als Eltern von so großen Kindern etwas gemeinsam mit den Eltern von den Schulanfängern. Wir schauen unser Kind an und sind einerseits stolz. Ja, so, ihr habt es hier gesehen auf der Bank. So groß ist es nun schon. Und wir gucken auch unseren Großen an und sagen, so groß ist er schon. Aber manchmal schwingt die Frage mit, ist das Kind, ist unsere Tochter, unser Sohn schon reif für den nächsten Schritt? Wann ist der Mensch eigentlich reif? Oder wie wird man reif? Wie wird man auch im Glauben reif? Und das ist das Thema, um das es mir heute gehen soll in der Predigt. Und wir werden auch noch einiges vom Baum hören. Die Bibel antwortet nämlich auf solche Fragen, wie wird man im Glauben reif, nicht mit entwicklungspsychologischen Abhandlungen, sondern mit Bildern. Wir haben jetzt zu Beginn des Gottesdienstes das Bild vom Baum und seinen Wurzeln schon vor Augen gehabt. Auch bei dem einen Lied hatten wir hier als Hintergrundbild so einen kräftigen Baum mit ordentlichen Wurzeln, die man auch über der Erde sehen kann. Und um dieses Bild soll es hier in der Predigt jetzt gehen. Ich lese uns den Predigttext aus Kolosser 2, die Verse 6 und 7. Das ist nur eine kurze Textstelle. Wir schauen sie uns aber gleich auch nochmal im Zusammenhang an. Kolosser 2, Vers 6 und 7 heißt, wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und seid reichlich dankbar. Um was geht es im Kolosserbrief? Die Gemeinde wurde gegründet von einem Mitarbeiter des Apostels Paulus. Sein Name war Epaphras. Die Gemeinde fühlt sich aber mit Paulus eng verbunden. Und er selbst schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis heraus, wo sich auch Epaphras bei ihm befindet. Der Brief wird jetzt von einem dritten Mann, nämlich Tychikus, überbracht. Um was geht es inhaltlich? Die Gemeinde hat mit Irrlehren zu kämpfen. Menschen, die den Gläubigen einreden wollen, sie bräuchten außer dem Glauben an Jesus noch andere Rituale, um zu einer höheren Heiligkeit zu gelangen. Außerdem gäbe es höhere Erkenntnisse, die die Erlösung durch den Tod Jesu am Kreuz ergänzen. Also alles, was man noch dazu tun soll. Irgendwelche besonderen Feiertage halten, bestimmte Speisen essen oder vermeiden und so weiter. Und dagegen stellt der Brief des Apostels die Einzigartigkeit Jesu. Jesus, er ist der Erlöser. Er ist das Haupt der Gemeinde. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Die Erlösung durch ihn ist vollständig. Das wird besonders in diesem zweiten Kapitel deutlich, aus dem ich jetzt einfach, um den Zusammenhang deutlich zu machen, nochmal die Verse 1 bis 10 vorlese. Ich will euch nämlich wissen lassen, welchen Kampf ich um euch führe und um die in Laodicea, also einem Nachbarort, und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis, zu erkennen das Geheimnis Gottes, das Christus ist, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Denn obwohl ich leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe. Und jetzt kommt unser Predigttext. Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und seid reichlich dankbar. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Eingewurzelt und gegründet. Wir können uns einen starken, einen stabilen Baum vorstellen, den kein Wind, nicht mal ein Sturm so leicht umpustet. Das Bild vom Baum und seinen Wurzeln, aber auch vom Baum und seinen Früchten oder vom Weinstock und seinen Früchten begegnet uns des Öfteren in der Bibel. Schon im Alten Testament, wir haben ja aus dem Sprüchebuch ganz am Anfang des Gottesdienstes eine Textstelle schon gehört. Es stellt der Prophet Jeremia stellt dies als Ziel für das menschliche Leben dar. Jeremia 17, 7 und 8. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Wenden wir uns doch einmal den Wurzeln zu. Ich denke, das ist ein griffiges Bild, an dem man einiges zeigen kann und das sich auch gut merken lässt, besonders wenn wir hier diesen Kirschbaum vor Augen haben mit seinen fehlenden Wurzeln. Ich habe mich gefragt, wozu braucht man Wurzeln? Und dann sind mir so ein paar Gedanken gekommen. Pflanzen bilden als erstes Wurzeln aus, um überhaupt lebensfähig zu sein. Wurzeln nehmen Wasser und Nährstoffe aus dem Boden auf. Wurzeln geben Halt und Stabilität. Pflanzen wachsen auf unterschiedlichen Untergründen. Ein guter Boden, das ist ein jeweils passender Boden, ermöglicht gutes Wachstum. Bei schlechtem Boden passiert vielleicht auch ein bisschen Wachstum, aber vermutlich nicht sehr weit. So waren meine Gedanken. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt doch nochmal das genauer überprüfen und Experten befragen. Und ich habe dann, was sich anbietet, entsprechende Seiten im Internet nachgelesen und bin auf eine Seite gestoßen von einer Firma, die sich damit beschäftigt, wie Straßenbäume eigentlich wachsen und wie man verhindern kann, dass sie mit ihren Wurzeln die Kanalrohre verstopfen. Das ist ein großes Problem. Bäume sind nämlich unglaublich anpassungsfähig und sehr hartnäckig auf ihrer Suche nach Wasser und Halt im Boden. Also so viel zum Thema schlechter Boden. Manche Bäume ignorieren das einfach, dass ihre Voraussetzungen ungünstig sind und wachsen trotzdem. Aber gut, ich glaube, wir sind uns einig und die Experten auch, die Wurzeln der Bäume wachsen bevorzugt dort, wo sie neben ausreichender Bodenfeuchte ein gutes Angebot an Sauerstoff vorfinden und eben auch Platz und Raum. Und von ihrer Gesundheit, also von der Gesundheit der Wurzeln und Funktionsfähigkeit, hängt die Existenz des ganzen Baumes ab. Bäume benötigen nicht nur gesunde Wurzeln, auch das Volumen, also die Ausbreitung dieser unterirdischen Versorgungsorgane muss in einem ausgewogenen Verhältnis zu den Kronen sein, zu den oberirdischen Versorgungsorganen, also den Blättern. Nur dann sind Bäume im Gleichgewicht, also oben und unten muss sich entsprechen oder entspricht sich. Wir haben bestimmt auch schon mal als Schulkinder oder so Bilder von, oder im Kindergarten, Bilder von Bäumen gemalt, die so aussehen, als würde ein Brett senkrecht im Garten stehen. Und mit oben so einer grünen Blätterwolke. Aber so sieht kein Baum aus. Solche Bäume gibt es nicht, weil sie keine Stabilität hätten. Wenn in der Bibel nun Menschen, reife Christinnen und Christen, mit Bäumen verglichen werden, beziehungsweise wenn wir hier im Kolosserbrief aufgefordert werden, in der Liebe Jesu eingewurzelt und gegründet zu sein, dann heißt das eben genau das. Verwurzelt sein heißt Halt, Stabilität und Leben zu haben. In einem anderen Brief von Paulus bringt er das Anliegen auch zum Ausdruck. Ja, es ist sein Gebet für die Gemeinde. Epheser 3, Vers 14 bis 16. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Ist das nicht auch unser Gebetsanliegen für unsere Kinder, die Kleinen wie die Großen, dass sie stark sein mögen? Starke, stabile Persönlichkeiten, die ihren Weg gehen. Menschen, die sich geliebt wissen, trotz aller Widrigkeiten im Leben. Und ist das nicht auch unser Wunsch für uns selbst, dass wir solche Kinder Gottes sind, die in tiefem Vertrauen auf Gott durchs Leben gehen, beschenkt mit der Zuversicht, dass seine Gnade genug für uns ist und der Heilige Geist in uns die Veränderungen bewirkt, die wir uns selbst wünschen, dass wir zu liebevollen, geduldigen, weisen Persönlichkeiten werden, die Kanäle der Liebe Gottes für unsere Umwelt sind. In der Psychologie gibt es den Begriff der Resilienz. Das meint so etwas wie Widerstandskraft oder die Fähigkeit, mit krisenhaften Situationen im Leben fertig zu werden. Das ist ein sehr interessantes Thema, mit dem man sich noch eingehender beschäftigen könnte. Jedenfalls denke ich bei diesem Stichwort immer an einen Baum, der vom Sturm zwar bewegt und gebogen, aber nicht zerbrochen wird. Das ist für mich Resilienz. Das Ziel eines reifen Lebens als Christ ist für mich ein fester Glaube, der aber nicht Starrheit bedeutet, sondern Lebendigkeit und Wachstum. In der Sprache des Neuen Testaments wird als Folge eines solchen Lebens, dieses Leben verbunden mit Jesus, das Fruchtbringen benannt. Und das Bild dafür ist das Bild vom Weinstock und den Reben aus dem Johannesevangelium. Also kein Baum direkt, aber es steckt der gleiche Gedanke dahinter. Organisch verwachsen sein bringt Früchte hervor oder Frucht hervor. Dazu komme ich gleich nochmal, aber ich wollte zunächst noch einmal auf die Wurzeln eingehen, beziehungsweise die Frage stellen, was ermöglicht gutes Wurzelwachstum? Wir waren ja bei dem Thema eingewurzelt und gegründet. Und ich habe dazu vier Faktoren gefunden. Der erste Faktor ist der Untergrund. Wir haben schon gesehen, dass Bäume zum Teil an den unmöglichsten Stellen wachsen, aber was sie auf jeden Fall brauchen, ist die Durchlässigkeit für Wasser. Das Wasser muss gar nicht von oben oder nicht nur von oben, also durch Regen kommen, sondern sie ziehen es von unten aus dem Boden. Ein gutes Beispiel dafür ist genau unsere Weide hier im Hof. Der Hof ist ziemlich zugepflastert, um die Weide herum ist nur ein kleines bisschen Erde. Und man fragt sich, wie kann so ein großer Baum da eigentlich wachsen? Das Geheimnis ist, der Boden hier unter der Neugasse ist recht feucht. Das belegt auch der Keller vom Wohnhaus vorne. Und in diesem feuchten Boden unter den Pflastersteinen findet selbst ein großer Baum wie diese Weide genügend Wasser. Eigentlich wollte ich ja zum Untergrund noch hinzufügen, dass da genügend Raum für die Wurzeln sein muss. Aber da habe ich ja jetzt gelernt, dass Bäume sich notfalls den Raum und auch den Zugang zum Wasser suchen. Also Bäume haben offensichtlich die Fähigkeit zur Resilienz, zum Umgang mit widrigen Umständen. Ich wünsche uns, dass wir diese Fähigkeit auch entwickeln. Also zum Beispiel eine gewisse Hartnäckigkeit an den Tag legen, wenn der Zugang zur Bibel zum Beispiel schwierig erscheint. Das war der Untergrund. Der zweite Faktor ist das Wachstumsklima. Die äußeren Bedingungen, Wind und Wetter. Wenn oben und unten beim Baum ein Gleichgewicht bilden, dann heißt das auch, dass der Baum reagiert mit Wurzelwachstum, wenn starke Winde mehr Stabilität erfordern. Auf uns Menschen übertragen könnte man sagen, wenn dir der Wind des Lebens ins Gesicht bläst, dann senke deine Wurzeln tiefer in Jesus und seine Liebe hinein, damit der Sturm dich nicht umwirft. Es ist nicht gesund für uns, wenn wir von allem immer verschont bleiben. Das weiß man ja auch von der Kindererziehung. Ein Mensch, dem alles immer abgenommen wird, der vor allem und jedem beschützt wird, gleicht einer Pflanze im Gewächshaus, die zwar schnell wächst, aber nicht unbedingt stabil dem echten Leben gewachsen ist. Der dritte Faktor ist die Versorgung und die Abwesenheit von Giftstoffen. Zum einen mit Wasser und zum anderen mit Nährstoffen muss der Baum versorgt sein. Beziehungsweise umgekehrt, Giftstoffe sollten nicht im Boden sein oder Schädlinge. Gut, Wasser und Nährstoffe, das haben wir in der Schule im Biologieunterricht schon gelernt. Giftstoffe oder Schädlinge im Boden, das leuchtet jedem ein, der einen Garten hat und in diesem Jahr die Engerlinge darin gefunden hat. Da pflanzt man so eine schöne Staude, gießt sie fleißig, versucht es vielleicht noch mit organischem Dünger und trotzdem wird sie immer kümmerlicher, bis man sie einmal in die Hand nimmt und feststellt, da sind gar keine Wurzeln mehr dran. Alles abgefressen von den Engerlingen. Schade. Giftstoffe machen genauso viel kaputt. Uns ist mal Rasenmäherbenzin im Garten ausgelaufen. Das war übel. Und man hat noch lange den Fleck gesehen, wo es war. Ich möchte diese Gedanken aus der Pflanzenwelt übertragen auf unser Leben als Menschen und als Christen. Die Frage, wo wir unser Wasser herbekommen, ist anhand der Bibel leicht zu beantworten. Jesus selbst sagt von sich, ich bin das Wasser des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nie mehr durstig sein. Auch das Wort Gottes, das, was er in der Bibel zu uns sagt, ist wie ein Bach voll frischen Wassers, aus dem wir immer schöpfen und unser Lebenswasser beziehen können. Manchmal gibt es so Zeiten in unserem Leben, wo wir uns ganz ausgedörrt und vertrocknet fühlen, wo das Beten einfach mühsam ist. Da können wir Jesus schlicht und ergreifend darum bitten, erfrische mich wieder, lass mich an deine Wasserquelle angeschlossen sein. Manchmal sind dann Freizeiten wie das SOLA oder ein Kongress wie UPC für die Jugendlichen oder eine GGE-Tagung für die Älteren oder ein Frauentag so eine Erfrischung, die uns guttun. Das kann wie eine Portion Dünger sein, die einen Wachstumsschub verursachen, weil wir da geistliche Nahrung bekommen, die uns im Alltag vor lauter Beschäftigung mit anderen Dingen fehlt. Gleichzeitig, so wie Pflanzen auch überdüngt sein können, gibt es auch so eine Gefahr von Konferenzchristentum. Menschen, die immer nur auf der Konferenz oder auf der Freizeit voll dabei sind, aber im Alltag kein frisches Wasser bei Jesus und seinem Wort beziehen. Von daher mein Appell in zwei Richtungen. An die einen, die mal wieder eine inspirierende Veranstaltung wahrnehmen sollten. Ja, tut es, geht hin. Es gibt eine Unmenge guter Angebote. Und an die anderen? Denk nicht, dass Jesus nur auf dem Sola oder nur auf einer Freizeit zu erleben ist. Du sagst vielleicht, ich fühle Gott im Alltag nicht. Nur auf der Konferenz, auf der Freizeit, auf dem Sola. Aber meine Botschaft heute ist, du fühlst dich Gott dort nah, aber du bist ihm auch im Alltag nah, weil er dir nahe ist. Durch den Heiligen Geist, wenn du Christ bist, lebt Jesus durch den Heiligen Geist in dir. Also ist er dir so nah wie sonst niemand. Der Alltag ist nur so vollgestopft mit Ablenkungen, dass Gott und sein Wort es manchmal schwer haben, zu uns durchzudringen. Der positive Effekt des Solas ist für mich neben den Gebeten vieler Menschen und dem Einsatz der Mitarbeiter auch auf die Abwesenheit von elektronischen Medien zurückzuführen. Man kann sich einfach mal konzentrieren auf manche Sachen. Und daher der Tipp, machen wir das im Alltag doch auch immer mal wieder. Einfach mal den Stöpsel ziehen. Nicht erreichbar sein, sondern empfangsbereit auf Gottes Reden hören. Und gute Kontakte zu anderen Christen pflegen. Das echte Gespräch in einer Kleingruppe, in einem Hauskreis oder beim gemeinsamen Laufen. Und zum Stichwort Giftstoffe gibt es eine Bibelstelle, die das auch recht eindeutig klar macht. Hebräer 12, Vers 15. Da heißt es, dass wir als Christen darauf achten sollen, dass keine Wurzel der Bitterkeit bei uns wächst. Das ist für mich so ein Giftstoff im Boden. Woraus beziehen wir unsere Energie? Aus Anklage und Vorwürfen? Eine solche Haltung ist nicht mit der Liebe Jesu vereinbar, in der wir verwurzelt sein wollen. Das soll unsere Basis sein. Sie macht den Weg frei, auch zu einem klärenden Gespräch oder zur Bitte um Vergebung. Der vierte Wachstumsfaktor ist Zeit. Zeit. Ich denke, das muss ich nicht weiter erläutern. Es ist nur wichtig, das mitzubedenken, weil wir manchmal glauben, dass mit dem Christwerden ein Schritt gemeint ist. Ich höre eine Predigt oder ich lese etwas, dann bekehre ich mich und schließe mich einer Gemeinde an und dann bin ich Christ. Nein, die Bekehrung und die Teilnahme an Gemeindeveranstaltungen sind nur einzelne Aspekte des Ganzen. Worum es beim Faktor Zeit geht, sind zwei Dinge. Zum einen ist Zeit mit Jesus damit gemeint. In ihm und seiner Liebe eingewurzelt zu sein, ist durchaus etwas Aktives, was ich durch meine Prioritätensetzung beeinflusse. Zum Teil habe ich es gerade schon erläutert. Womit verbringe ich meine Zeit? Wo hinein senke ich die Wurzeln meines Lebens? Wo bekomme ich geistliche Nahrung und womit lasse ich mich füllen? Wer sind meine Ratgeber? Wer prägt meine Grundüberzeugungen? Habe ich Zeit zu zweit mit Jesus allein? Habe ich Zeit mit dem Wort Gottes ganz direkt? Ergänzt durch gute Literatur, Bücher, Vorträge und so weiter. Das beansprucht meine Zeit, ja. Aber wenn wir ehrlich überlegen, wohinein wir sonst unsere Zeit investieren, ist es lohnende Zeit. Das zweite beim Faktor Zeit ist, dass wir uns selbst und anderen Zeit zum Wachsen und Reifen geben. Die jungen Menschen, die wir am Anfang der Ferien getauft haben, sind nicht perfekte Christen seit ihrer Taufe. Im Gegenteil, vielleicht mussten sie seitdem erst recht Anfechtungen und Gegenwind überstehen und brauchen unser Gebet. So wie auch Menschen, die schon länger Christen sind, immer wieder Gebet brauchen, weil sie merken, dass so manches Wachstumshindernis immer noch nicht überwunden ist. Dass manche bittere Wurzel erst im Laufe der Zeit zutage tritt und ausgerissen werden sollte. Ein Schlüssel zu dieser Reife ist Dankbarkeit, wie sie in unserem Predigtext Kolosser 2, Vers 7 auch angesprochen ist. Seid reichlich dankbar. Wer dankt und dankbar ist, bleibt ein Beschenkter und Empfangender, der weiß, dass er selbst nichts zu seinem Heil tut. Was folgt also aus so einem Leben, aus diesem Verwurzeltsein in Jesus und seiner Liebe? Die Folge in der Sprache des Neuen Testaments heißt Frucht bringen. Hingegebene Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu sind Menschen, deren Glaube Auswirkungen in ihrem und im Leben anderer hat. Ich habe das Bild vom Weinstock schon angesprochen. In Johannes 15, Vers 5 steht, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und in Vers 9 heißt es, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. So können wir uns das also vorstellen. Wie ein Baum, dessen Lebenskraft aus dem Boden gespeist wird und der gute Frucht hervorbringt, so sind Menschen, die in der Liebe Jesu Christi verwurzelt sind. Sie wachsen und reifen und ihr Leben wirkt sich positiv im Zusammenleben mit anderen aus. Die Liebe Gottes wird weitergegeben durch Taten der Liebe, durch Vergebungsbereitschaft, durch ermutigende Worte und so weiter. Am Anfang haben wir über die Kinder gesprochen und die Frage, ob sie reif für den nächsten Lebensabschnitt sind. Und wir haben uns gefragt, ob wir reif im Glauben sind oder ob wir reifen wollen. Ich denke, dass wir zu dieser Frage ein paar Denkanstöße bekommen haben. Wenn wir heute das Abendmahl miteinander feiern, dann ist das der Gedanke dahinter. Jesus fordert uns auf, dazu Stellung zu beziehen. Worin wurzeln wir in unserem Leben? Sollten wir das nicht heute neu festmachen und im Gebet bekräftigen? Ja, ich bin wie eine Rebe am Weinstock. Ich bin organisch mit Jesus Christus verbunden und seine Liebe soll wie Lebenswasser mich ganz neu durchströmen. Und als Zeichen dieser Verbundenheit dienen das Essen des Brotes und das Trinken der Frucht des Weinstocks. Möge Jesus uns dazu segnen. Amen. Wir möchten jetzt ein Lied miteinander singen, was das auch nochmal aufgreift, diesen Gedanken, dass Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Und ich lade uns ein, dass wir diese Zeit des Singens dazu nutzen, um darüber nachzudenken, diese Frage, die ich gerade nochmal gestellt habe, um uns so auch vorzubereiten auf das Abendmahl, zu dem wir dann alle eingeladen sind.